Ich möchte noch beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, öffne du uns die Augen für die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, Urlaubszeit ist ja auch Einbruchszeit. Die Zeitungen sind immer wieder voll von solchen Sachen, wo Leute, wenn sie nach Hause kommen aus dem Urlaub, plötzlich merken, oh, bei uns, da war irgendjemand da. Und ich weiß nicht, ob jetzt auch jemand unter uns sitzt, der das selber schon mal erlebt hat. Ich weiß, dass hier welche sind, die zumindest bei den eigenen Kindern das schon gehört haben, dass es schon mal vorgekommen ist. Aber wir haben auch gute Freunde, bei denen auch schon eingebrochen wurde. Und es ist ein sehr komisches Gefühl, habe ich mir sagen lassen. Ein Gefühl, dass man auch gar nicht wieder los wird so einfach, wenn das dann vorbei war. Wenn man denkt dann immer wieder an so eine Situation, und wo da fremde Leute plötzlich da in der Wohnung waren und da, wo die überall ihre Finger drin hatten, so hat man mir gesagt. Und immer der Gedanke, da könnte ja wieder jemand sein. Ganz seltsame Geschichte. In der Bibel redet Jesus auch von Dieben, die da kommen zu allen, ja, nicht zu allen, sondern zu besonderen Zeiten. Da werden wir uns gleich noch ein bisschen näher mit beschäftigen. Ich möchte so einige Bibelstellen kreuz und quer in der Bibel zusammenfügen zu einem kleinen Sammelsurium. Und wer da mitlesen möchte, also geht es hauptsächlich um Stellen aus Matthäus 24 und auch aus Lukas 12. Das sind viele, die da parallel sind, die Stellen. Lukas 12 und Matthäus 24 kann man sich gut merken. Gell? Die 12 ist die Hälfte von 24. Und das Dritte ist, ich starte mit einem Vers aus Thessalonicher, aber dann kommt auch noch ein Stück aus der Offenbarung, Kapitel 2. Also, die taucht gleich auch nochmal auf. Ich werde die Stellen da immer wieder nochmal an der Folie haben, dann könnt ihr da nochmal euch dran erinnern. Thema für die Predigt: Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. So schreibt Paulus den Thessalonichern. Und es ist ganz spannend, dass man ja weiß, die Thessalonicher waren Leute, die haben Verfolgung erlitten, viel auch an Verfolgung gelitten. Vor einigen Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lang es her ist, hat ja der Donald Trump bei einer Wahlkampfrede in West Palm Beach den Satz gesagt: Ihr Christen, kommt noch mal zum Wählen, denn in 4 Jahren müsst ihr es nicht mehr tun. Keiner weiß so richtig, was er denn wirklich damit sagen wollte. Manche Nachrichtensender haben sich gleich darin ausgebreitet und haben gesagt, ja, das ist wahrscheinlich die Ankündigung, dass die Demokratie in Amerika aufgelöst werden soll. Ich war mir da gar nicht so sicher, ob es wirklich ist oder ob er vielmehr, was er ja immer wieder betont, dass er das Christentum fördern möchte, auch wenn er sich nicht selber als Christ bezeichnet, ob er einer ist, der denkt, ja, wenn man das alles fördern könnte, könnte es ja sein, dass Jesus wiederkommt. Und dann braucht man auch nicht mehr zu wählen. Denn dann wird der Herr selber seine Regierung auf dieser Welt aufrichten. Wir wissen es nicht, was er wirklich gemeint hat. Er ist ja ein bisschen eine dubiose Persönlichkeit. Das weiß man ja. Wird sich zeigen, wie er das vielleicht gemeint hat. Ganz anders ein Politiker aus unserem Land, Gustav Heinemann, der hat gesagt: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Ein Satz, den wahrscheinlich fast alle von euch kennen oder schon mal gehört haben. Er war Bundespräsident Deutscher von 1969 bis 1974. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Wenn wir uns Gedanken machen darüber, was passiert, wenn unser Herr kommt, dann ist das was ganz Wesentliches. Es wird uns alles Mögliche vorgemacht, wer da zu bestimmen hat, und heute sind ja wieder Wahlen, und wer dann da gewinnen wird, keiner als allein Gott weiß es. Er setzt Regierungen ein, steht in der Bibel, und ab, er macht nur einen Schnips und sie sind weg vom Fenster oder auch wieder da. In der Bibel steht einmal, die Regierungen sind wie ein Tropfen in einem Eimer. So wenig Bedeutung haben die eigentlich. Wir erleben das teilweise ganz anders. Und auch in den Medien wird es natürlich ganz anders gesagt. Aber immer wieder zeigt sich, dass Mächtige vielleicht sich viel zu mächtig vorkommen. Der Papa von Daniel, der Jakob Wiebe, der hat uns mal eine Situation aus seiner Kindheit erzählt. Die Lehrerin hat ihn und seine Schwester nach vorne geholt, in der Klasse vorne aufgestellt und hat den anderen Kindern gesagt, seht, denn sie wusste, dass sie aus einer christlichen Familie kommen, solche wie diese wird es in einiger Zeit in Russland nicht mehr geben. Wow, sowas in der Schule. Also könnte man ja gleich einpacken heute, wenn man sowas machen würde. Sie hat nicht recht gehabt, das ist das Interessante. Sie haben sich alles Mögliche überlegt, damals in Russland die Christen zu unterdrücken und zu verfolgen. Und jetzt kommt es ja auch wieder so ein bisschen auf, aber in der Zwischenzeit sind ja die größten Bibeldruckereien in Russland. Die Welt hat sich völlig verändert. Wir können es manchmal gar nicht beschreiben, was alles da passiert. Gustav Heinemann wollte mit diesem Satz deutlich machen, dass die Aufgabe eines Volksvertreters immer auch Demut bedeutet. Dass man weiß, ich bin nur vorübergehend an dieser Aufgabe. Ich bin jetzt der Chef dieses Staates, ja, so war er das ja auch, sozusagen als Bundespräsident, als Vertreter, als gewählter Vertreter, aber er kam ja aus einer Zeit, wo kurz zuvor auch gewählte Vertreter dieses Volk zugrunde gerichtet haben und vieles mit ihm. Das muss uns auch heute klar sein, denke ich, wenn heute Abend die Wahllokale schließen. Egal, wer in die Macht gekommen ist, der sollte sich bewusst sein. So steht es auch noch in der Verfassung. Nicht jeder legt seinen Eid darauf ab, dass man diesen Staat auch leitet und lenkt in Verantwortung vor Gott. Ob man es nun haben will und sagt oder nicht. Es ist ja trotzdem so. Wenn es jetzt um den Tag geht, an dem Jesus wiederkommt, dann sehen wir eines. Jesus spricht mit seinen Jüngern und die Jünger, die fragen ihn in so einer Begebenheit, als sie da vor Jerusalem sitzen, hinabschauen und diese Pracht anschauen von dem Tempel und als Jesus ihnen sagt, es wird nichts übrig bleiben von dem, was ihr da seht. Und da wollen sie von ihm plötzlich wissen, weil es ist interessant, sie verstehen direkt, dass das mit seinem Wiederkommen zu tun haben muss, obwohl er ja noch da war. Und fragen ihn, wann wird es denn sein? Wann wird das alles passieren? Und ein Satz, den Jesus sagt, der immer wieder kommt, ist, es passiert plötzlich und unerwartet. Wir haben hier eine kleine Übersicht über unsere fünf Bereiche, die wir heute anschauen. Plötzlich und unerwartet. Die Nacht als eine Situation oder auch eine längere Phase, wo Menschen ohne Gott sind. Ein Gott, der uns kennt. Echte Stolpersteine. Und wie man sich gut vorbereiten kann. Wenn man diese Stelle, die Paulus den Thessalonichern schreibt, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann könnte man ja vielleicht missverstehen und denken, Jesus kommt wie ein Dieb. Aber Jesus hat ja in Johannes 10, Vers 10 gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten, zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Nein, da steht ja nicht, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, wer genau zugehört hat, sondern da steht ja, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und um schon etwas vorwegzunehmen mit dem Tag des Herrn, was meint da die Bibel? Die tatsächlich leibhaftige Wiederkunft Jesu Christi auf dieser Erde. Die historisch-kritische Theologie hat da ein Problem damit. Sie glauben ja nicht, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist, kann er nachher auch nicht wiederkommen. Also wer da auf dem Zug aufgesprungen ist, der kommt da nicht mehr runter davon. Also deshalb wird auch vieles so, was in der Bibel steht, dann plötzlich irrelevant, zur Seite geschoben. Aber es sind ganz viele Themen, die sich damit beschäftigen, mit dieser Wiederkunft des Herrn, der dann einfach auch zusammengefasst immer wieder als der Tag des Herrn bezeichnet wird, auch schon im Alten Testament. Ein Tag als ein Tag der Vollendung, wo was abgeschlossen wird, wo was zusammengefasst wird. Wir finden da ganze Szenarien beschrieben in Matthäus 24, habe ich schon gesagt, Lukas 12, aber auch in Markus 13. Jesus redet mit seinen Jüngern da ganz ausführlich über diese Zeit. Für mich ist es ein Beweis auch dafür, dass es dann auch in drei Evangelien kommt, dass es ein bedeutsames Thema ist, dass man es nicht einfach so außen vor lassen sollte. Wir werden das noch ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, aber ich möchte euch mal in eine andere Situation mit hineinnehmen. Und zwar waren wir vor kurzem mal, wir haben zwar keinen Urlaub gemacht, aber wir haben einen Ausflug gemacht. Und da waren wir in Pforzheim im Gasometer. Da ist es abgebildet, das war ja so ein alter Gastank früher. Eine ganz komplizierte Technik da, das ist wie so, man pumpt da Gas rein und dann bewegt sich das über Schwerkraft so nach oben. Und da passt ganz schön viel Gas rein. Jetzt, damals war das vorwiegend für die Gasbeleuchtung in Pforzheim, aber die gibt es ja heute nicht mehr. Also wurde der plötzlich überflüssig und man sieht nur noch den kleinen Tank daneben, den runden, den es heute noch gibt. Der andere, der große, ist nicht mehr in Betrieb. Aber er durfte nicht abgebrochen werden, weil er unter Denkmalschutz stand. Und so hat man sich überlegt, was macht man mit ihm, und hat da ein großes Panorama reingebaut. Also manche von euch waren vielleicht schon dort, haben sich das schon mal angeschaut. Das ist wie so, also da sind riesige Wände natürlich, riesengroß. 360-Grad-Panorama steht hier, 3500 Quadratmeter Bildfläche. Also die Bilder sind auf so Stoffbahnen aufgedruckt und dann an der Wand befestigt. Also kreisrund. Und wenn man da so drin steht, ist es so riesig, dass man denkt, man ist mittendrin. Jetzt gerade ist das Thema, das dort gezeigt wird, die Stadt Pergamon im Jahr 129 nach Christus. Man findet aber vorab in der Ausstellung auch einige Informationen zu diesem Gasometer selbst und zu seiner Geschichte. Und ich fand es spannend, dabei hat man ein Werbeplakat auch gesehen, wo da drauf stand, dass mit der Einführung der Gasbeleuchtung die Stadt Pforzheim sicherer wurde. Ja, das war ein großer Gedanke, den ja auch Johann Valentin André hatte, dass er gesagt hat, wenn wir so eine christliche Stadt bauen, dann muss die nachts beleuchtet sein, damit da kein so ein Unhold sein Unwesen treibt. Irgendwo war das klar, da wo Licht ist, da ist keine Finsternis, so wie es in der Bibel steht. Heute hat man gemerkt, dass es nicht immer so ist, weil es hat sich ja ein bisschen verändert. Man weiß das ja auch von den Rehen. Die kommen heute tages aus dem Wald, weil die wissen, nachts werden sie geschossen. Und tagsüber laufen die Leute durch den Wald, da passiert ihnen nichts. Und so verändert sich manches. Und auch bei den Autos zum Beispiel ist es nicht so, da wo viel Licht ist, werden eher Autos geklaut, als da wo weniger Licht ist. Aber bei den Einbrechern ist es immer noch so. Da tatsächlich, wo da sozusagen beleuchtet wird, da schreckt es eher ab. Und so war diese Gasstadtbeleuchtung damals was da sehr wichtig war, wenn der Dieb in der Nacht angeklopft hat, sozusagen. Jetzt hat diese Gasbeleuchtung ja aber nicht nur auf den Straßen ihren Einzug gefunden, sondern auch in den Häusern. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, tatsächlich. Also meine Tante hat immer furchtbar Angst gehabt, weil wir einen Gasherd hatten. Und immer wieder, wenn in der Zeitung ein Gasunfall war, hat sie uns das rot angeleuchtet, ganz dick. Weil sie immer dachte, das ist gefährlich. Also da muss man Gas und so. Da ist halt immer auch wieder was passiert. Aber die Gasbeleuchtung, das ist ja direkt Gas in der Leitung, geht da in so eine Lampe rein, die wird da angezündet von Hand und so. Also hat schon so seine Tücken. Aber war damals tatsächlich gang und gäbe. Plötzlich war aber die Nacht nicht mehr Nacht und die Leute konnten nachts lesen und waschen und sonstige Dinge tun, die man halt so tagsüber nicht kam. Und die industrielle Revolution ging im großen Stil voran. Das müsst ihr nicht alles lesen. Da habe ich nur mal zusammengefasst, was tatsächlich, dass man gemerkt hat, Kriminalität reduziert sich, wenn da Licht vorhanden ist. Diese Gasbeleuchtung ist trotzdem, finde ich, eine ganz spannende Sache, denn als die Gasbeleuchtung in London, nicht in London zuerst, aber in England eingeführt wurde, da hat die anglikanische Kirche einen kleinen Artikel verfasst und sich gegen die Gasbeleuchtung ausgesprochen, denn sie haben gesagt, die Nacht soll nicht zum Tag gemacht werden. Da gibt es Stelle im Hiob, eine einzige Stelle, als die Freunde Hiobs bei ihm waren und in einem Nebensatz erwähnt wird, dass sie die Nacht zum Tag gemacht haben, wie immer sie das gemacht haben, steht nicht da. Sonst findet man eigentlich das nicht. Aber das war für sie Anlass genug zu sagen, das ist nicht richtig, das wollen wir so, sollte man nicht tun. Naja, wir haben es an der Bibelschule immer gelernt, man soll aus einer einzigen Stelle keine großen Theorien ableiten, sondern da eher vorsichtig sein. Ist auch spannend, ob man das wirklich so hinnehmen könnte. Inzwischen hat sich sowieso erübrigt. Gasbeleuchtung. Die Nacht. Wenn wir jetzt Nacht ein bisschen anschauen, dann könnte man ja denken, Nacht, da geht es jetzt ja um das Dunkel irgendwie, um was da so passiert oder vielleicht um die Uhrzeit, keine Ahnung. Aber man merkt ganz schnell, wenn es da heißt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, da geht es gar nicht so drum, ob es jetzt da dunkel ist oder ob da, sondern da geht es darum, dass es eigentlich heißt, dass jemand nicht damit rechnet. Der Dieb kommt unscheinbar, unbemerkt, sucht sich das aus, da wo niemand da ist. Heute würden wir vielleicht da einbrechen, auch wenn es Tag ist. Wir haben das auch schon erlebt bei Freunden, die sind auf dem Balkon gesessen und vorne haben die Leute die Haustür aufgebrochen. Auch sowas gibt es, weil denn klar ist, na, die Leute sind irgendwie abgelenkt, beschäftigt. Die merken das nicht so. Unbemerkt. Viele Leute aber denken auch, naja, ist ja nicht so wichtig, wenn jetzt Jesus kommt, werden wir es schon merken, so steht es ja in der Bibel. Aber Jesus hat ja gerade so viel darüber geredet, dass man sich da vorbereiten soll. Und deshalb glaube ich, ist es ein Manko, wenn wir es nicht tun. Und halte es für ein großes Missverständnis, wenn wir das so lehren würden. Wir haben ja nachher auch Abendmahl und laden dazu ein, an das Gedenken für das, was unser Herr Jesus am Kreuz für uns tat, aber auch, es ist ja auch eine Erinnerung dran, dass er wiederkommt. Denn er hat gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wieder mit euch das Mahl feiern. Seine Wiederkunft ist gewiss. Die Jünger waren da nicht gleichgültig. Ihnen war das wichtig. Sie wollten das wissen. Bei der Nacht selber geht es also nicht um die Zeit, geht es nicht um die Helligkeit. Bei der Nacht könnte man auch sagen, und so kennen wir das auch in vielen Liedern, zum Beispiel kennen wir alle das bekannte Segenslied, das beginnt in der Nacht der Welt, in die Nacht der Welt hast du uns gestellt. Die Nacht der Welt, was ist da gemeint? Ja, eigentlich eine Welt, die ohne Gott lebt. Und Jesus gibt seinen Jüngern, gerade auch in Matthäus zum Beispiel, in Matthäus 24, gibt ihnen so ein paar Kennzeichen über solch eine Nacht, ja, in der Welt. Da sagt er seinen Jüngern, wenn kurz bevor ich wiederkommen werde, da wird es ja Nacht sein, heißt er sozusagen, und da wird es so sein, dass Menschen sich als Christus ausgeben. Viele, steht da. Es wird Kriege geben zwischen Ländern und Kriegsgerüchte, Kriegsgeschrei, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, lauter Dinge, die wir ja auch kennen, Verfolgung, bis viele vom Glauben abfallen und in der Liebe erkalten und das Evangelium in allen Ländern der Welt bekannt wird. Ganz oft höre ich, das gab es ja schon immer, Erdbeben und Hungersnöte, Seuchen, Kriege und so weiter, alles. Ja, stimmt schon, gab es schon, aber macht es das dann leichter oder einfacher? Ist es deswegen wirklich besser? Nur weil es es vielleicht schon mal gab. Ich habe mal, das brauche ich jetzt nicht alles anschauen, aber ich habe nur mal, dann seht ihr schon mal, wie es einer schlägt, von allen Bereichen, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgungen, Verteilung der Bibel, alles Informationen aus diesem Jahr 2024. Über 50 falsche Messiasse wurden gezählt. Hat sich jemand die furchtbare Mühe gemacht, das alles aufzuschreiben. Kriege gibt es an jeder Ecke und an jedem Ende. Selbst in Europa haben wir wieder Kriege. Was kommt da auf uns zu? Hier steht sogar ein Erdbebenschwarm. Gestern, 31. August, waren eine ganze Serie von Erdbeben, die nicht schwach, sondern relativ stark waren. Was kommt auf uns zu? Der Jesus sagt immer wieder auch, die Zeit wird eine Zeit sein wie zur Zeit Noahs. Ich habe mir da schon viel, viel Gedanken drüber gemacht, was meint Jesus eigentlich mit der Zeit Noahs? Und da heißt ja nebenbei so, die Zeit Noahs, die Leute essen, trinken, heiraten, lassen sich heiraten. Im Grunde genommen könnte man sagen, die Leute leben einfach wie schon immer. Es geht einfach weiter wie gehabt. Und jetzt ist es ja tragisch, weil der Noah, der war ja einer, der da auf trockenem Land sein Schiff gebaut hat. Und es war ja nicht klein, es war ja nicht zu übersehen. Und in der Bibel wird eine Zahl genannt, ich gehe davon aus, wie viele Ausleger auch, da heißt es, 120 Jahre hatten die Leute Zeit. Vermutlich hat er 120 Jahre an diesem Schiff gebaut. Und diese Zeit hatten die Leute, das anzusehen. Und immer wieder war ja die Frage auch mit dem Umkehren. Lassen die Leute sich rufen? Und ich finde es eigentlich tragisch, wenn man die Geschichte so liest, im Alten Testament, dass außer diesen 8 Personen, der Noah und seine Familie, niemand wirklich wollte. Erst als es nicht mehr aufgehört hat zu regnen, haben die Leute geklopft, heißt es. Und da war die Tür schon zu. Dann war es zu spät. 120 Jahre haben sie den Noah am Bauen gesehen. Wie ist es heute? Wie oft hat dir vielleicht jemand von Jesus erzählt, bis du an den Punkt kamst, wo du gesagt hast, ja, ich kann eigentlich auch nicht mein Leben allein leben. Es geht eigentlich nur mit Jesus. Eigentlich weiß ich es ja. Die Leute haben es mir auch gesagt. Aber nehme ich es ernst? Oder warte ich, bis vielleicht die Tür zu spät ist? Warte nicht, sagt die Bibel, sonst verpasst du es auch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann kehrt um. Ich fand es auch toll, der Daniel hat letzte Woche das Video gezeigt aus Spanien. Da waren ja auch Leute dabei, die nicht nur ihr Leben neu Jesus gegeben haben, also zum ersten Mal, sondern da waren ja auch Leute, die gesagt haben, ich möchte, dass mein Leben sich verändert, dass es mehr geistlicher wird, dass es brennt wie die anderen, so wie ich das bei denen gesehen habe. Oder dass ich mein Leben neu Jesus anvertraut, weil ich möchte es ihm ganz neu in die Hand geben, dass er was draus macht. Und das betrifft uns auch, denke ich. Wie leben wir unser Leben? Was kommt da noch auf uns zu an dieser ganzen Geschichte? Eins ist total beruhigend. Gott ist ein Gott, der uns kennt. Da kann ich euch Mut machen und ich darf euch Mut machen. Da heißt es im Hesekiel schon, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, also will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Örtern, dahin sie zerstreut waren, zur Zeit, da es trüb und finster war. Jesus ist gekommen, mein Licht in die Welt, ja, damit niemand in der Finsternis bleiben muss, sondern bei ihm das Licht des Lebens haben kann. Die Chance. Und Der Jan hat es in einer der Mentorrunden die letzte Zeit gesagt, vielen Dank für den Satz. Mich beruhigt es unheimlich, dass ich weiß, dass es einen Gott gibt, einen Vater im Himmel, der mich liebt und mir hilft. Gerade auch, wenn es schwierig ist, vielleicht manchmal im Leben. Dass nicht alles irgendwie geschieht und irgendein Zufall oder sonstige Dinge über mich herfallen und ich eigentlich allem ausgeliefert bin. Ja, das darf und soll uns wirklich Mut machen. Wir haben einen Gott, der sich um uns müht, der uns kennt, heißt es in unserem kleinen Abschnitt hier. Ich möchte euch zurücknehmen in die Ausstellung nach Pforzheim. Ein Bild von der großen Wand ist hier der große Pergamon-Altar. Und da rutschen wir hinein in die Offenbarung. Da schreibt, ja, Jesus heißt es ja, der Johannes sagt es ja, bekommt ja diese Nachricht von Jesus selbst. Schreibe dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israel, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Anfangen tut es aber ganz anders, denn der Begriff beginnt damit, dass es ihr heißt, ich weiß, wo du wohnst. Und dabei ist nicht gemeint, dass es eine Drohung ist, wie in so einem ähnlichen Film, der so ähnlich heißt, sondern ich weiß, man könnte auch sagen, ich habe gesehen. Und wie oft lesen wir die Aussage in der Bibel? Ich habe dich gesehen. Und wir könnten mit der Hagar auch sagen, du bist ein Herr, ein Gott, der mich sieht. Und der Herr kennt die Seinen wirklich. Und so sagt er denen in Pergamon, ich weiß, wo du wohnst und was du dort, wo der Thron Satans im Stadtzentrum steht, alles ertragen musst. Und ich weiß auch, dass ihr euch weiter treu zu mir bekannt habt, selbst als euer Mitbruder Antipas um meines Namens willen umgebracht wurde. Da war Verfolgung schon. Die Römer hatten ja die Stadt Pergamon auch übernommen. Der Kaiser Trajan hat alles Mögliche ausgebaut, sieht man da schön, die ganzen Gebäude, was er alles da aufgebaut hat, schön sehr prunkhaft eigentlich. Da kommt dieser Altar hier fast ein bisschen kümmerlich rüber, im Gegensatz zu allem anderen, was da noch steht. Aber man sieht hier auch diese ganze Geschichte, der Altar, der dem Zeus geweiht wurde. Also da wurden Sachen gemacht, die für uns eigentlich völlig fremd, aber auch tabu sind. Und jetzt heißt es da tatsächlich, nach diesem tollen Satz und Anfang, ich kenne dich, ich weiß, wo du wohnst und dass ihr treu seid und dass ihr am Bekenntnis zu Christus festgehalten habt. Also stellt euch mal vor, jemand würde euch das zu euch sagen. Wow, ich kenne dich und ich weiß, dass du für Jesus einstehst. Das ist doch ein tolles Lob. Und dann kommt in so einem kleinen Satz danach, aber ich habe ein weniges gegen dich. Also verglichen mit dem, was die Leute gemacht haben, war das klein. Nicht so was Bombastisches. Aber trotzdem scheinbar wichtig. Ich habe weniges gegen dich. Und wenn man sich das überlegt, wo die Leute gelebt haben, dann ist es schon erstaunlich, dass da nur so weniges war. Also da war ja ein Riesendruck da. Und wenn man hört, dass da Verfolgung war, dass Leute sogar umgebracht wurden. Ich habe schon mal jemanden sagen hören in einer Gemeinde, naja, wenn Verfolgung groß ist, dann darf man auch Christus leugnen sozusagen. Das wird einem dann nicht angerechnet. Puh, also in meiner Bibel steht es nicht. Aber man könnte sich das natürlich so wünschen. Klar, und hinterher kann man das dann wieder gerade biegen, wenn es so ist. Aber das haben die nicht gemacht. In so einer Umgebung nur weniges ist schon erstaunlich. Und dieses Wenige, wir haben es hier da in Vers 14, die Lehre der Nikolaiten. Und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, wenn man es nicht weiß, um was es da geht. Ich breche es ein bisschen runter auf ganz klein. Man könnte sagen, die Nikolaiten waren Leute, die haben gesagt, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist alles paletti. Dann bist du sicher. safe sozusagen, würde man heute sagen. Dann kannst du leben, wie du willst und machen, was du willst. Spielt alles keine Rolle mehr. Wenn das stimmen würde, dann würde ja jetzt hier der Herr nicht der Gemeinde ansprechen und sagen, oh, ihr müsst umkehren. Ich habe hier den Pergamonaltar in real mitgebracht, als Bild natürlich. Man kann ihn leider gerade nicht besichtigen, aber als ich in den 80er Jahren von der Schule in Berlin war, da waren wir dort im Pergamonmuseum, haben den angeschaut. Ich habe noch nie kapiert, warum diese großen, seltsamen Dinge, die in der Bibel als sehr negativ geschildert werden, immer in Deutschland gesammelt werden. Und ich weiß auch nicht, warum niemand auf die Idee kam, dass dieser große Pergamonaltar, der ja schon ein riesen geschichtliches Ding ist, nicht an die Türkei zurückgegeben werden musste. Und warum die sich auch noch nicht darum bemüht haben. Nicht so ganz logisch. Weil sonst soll ja alles irgendwie an Kunstschätzen zurückgegeben werden. Der Pergamonaltar, der wird hier aber sehr sorgsam verwahrt, ausgestellt im Pergamon Museum in Berlin, da ist nicht weit vom Bundestag, gibt es ja so eine Museumsinsel. Leider gerade nicht zugänglich. Da bauen sie schon ziemlich lang dran. Schon über 4 Jahre ist es, glaube ich, geschlossen. Und man sieht hier, das komplette Museum soll 2037 wieder geöffnet werden. Ist schon ganz schön lang. Wer weiß, ob nicht der Herr vorher da wieder da schon kommt. Aber den Pergamonaltar soll man ab 2027 wieder sehen können. Also man sieht, ich schalte nochmal zurück, das sind die Treppenstufen und da oben diese Palistrade da, das ist hier praktisch da, die Treppenstufen sieht man ja auch und da oben rum diese Vorderteil da. Und von dem Stück hier, da ist nur ein Teilchen übrig geblieben, da fehlen ja dann viele Elemente. In der Ausstellung wurde dann gezeigt, wie sie das dann nachträglich ergänzt haben und in den Bildern wieder erforscht haben, wie das früher ausgesehen hat, dass das dann möglichst authentisch wieder wurde. Pergamonaltar, der Thron des Satans, sagt die Bibel. Und jetzt heißt es da, dieser Aufruf, der hier gemacht wird, ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche Leute dort hast, die Lehre Biliams festhalten, der den Barak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Diese Geschichte mit dem Biliam, die kennen wir ja eigentlich. Der Biliam, der war ja eigentlich ein Priester im Alten Testament, ein bisschen eine seltsame Person, denn er wurde von dem König Balak beauftragt, als die Israeliten aus Ägypten kamen, sollte er dieses Volk verfluchen, weil die ja Kanaan eingenommen haben und er hatte Angst, dass er jetzt auch da unter die Räder kommt, der Balak, und hat da den Biliam hingeschickt. Und Biliam geht dahin, schaut das Volk an und jedes Mal segnet er dieses Volk. Und der Balak regt sich furchtbar auf und jedes Mal, wenn er wieder hingeschickt wurde, dann gibt er wieder einen Segen raus sozusagen. Und am Ende sagt er, ich kann nicht dieses Volk verfluchen, das Gott gesegnet hat. Und dann denkt man, ja, doch ein ganz toller Kerl, der Biliam. Und wenn man nicht in dem Neuen Testament sehen würde, da hat es noch eine Geschichte danach gegeben. Sieht man da nicht gleich im Alten Testament, wird dann im Neuen eher beschrieben. Der Biliam hat dem Balak den Tipp gegeben, lass doch deine Leute sozusagen, die mit den Israeliten heiraten. Ja, versuch doch da mal sozusagen eure Frauen mit denen zu tauschen und so weiter und so fort und sie dann mit hineinzunehmen. Ja, mit hineinnehmen, wenn die geheiratet haben, da hat immer auch zugehört, dass die zu den Opferfesten eingeladen wurden und mitgegangen sind. Hat man sich dann auch nicht rausgehalten. Konnte man wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Und so brachte der Bileam über diesen Tipp, in Anführungszeichen, ein großes Elend über das ganze Volk. Denn es kam so und es kamen viele dabei ums Leben. Und jetzt heißt es in dieser Stelle hier, dass die Nikolaiten so etwas Ähnliches gemacht haben. Ja, was haben die gemacht? Die haben gesagt, ist schon nicht so schlimm. Alles, was da zu machen ist, Götzenopfer, ein bisschen so, alles kein Problem. Sexueller Umgang oder was sonst alles da irgendwie schief war. Die haben die Leute eigentlich ermutigt, einfach drauf zuzuleben. Und jetzt ruft Gott zur Umkehr. Tu Buße, wenn nicht, so komme ich bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das Schwert seines Mundes wird ja immer wieder als das Wort Gottes bezeichnet, wo Jesus spricht. Und wir lesen hier aus Hebräer 4, Vers 12, dass es ein Schwert ist, das scheidet, das trennt sozusagen, das aufdeckt. Ja, die Gedanken schon, also dass Gott weiß, was hat uns eigentlich bewogen mit so einer Aussage, die Leute damals. Und plötzlich wird es offensichtlich, warum mache ich das eigentlich? Was sind meine innersten Gedanken? Bin ich wirklich ein demütiger Mensch oder will ich mich da nur in den Vordergrund setzen oder was auch immer? Also da könnte man jetzt viele Dinge anführen hier. Dafür steht dieses zweischneidige Schwert, wie es auch die Scharfrichter in damaliger Zeit verwendete. Das heißt, Gericht wird ausgeübt, wenn Jesus dann wiederkommt. Und jeder, der nicht umkehrt, wird dann auch gesagt, der hat keine Zukunft. An anderer Stelle könnte man auch sagen, der bleibt in der Finsternis, so hat Jesus auch gesagt. Die sind schon gerichtet, sagt er von anderen Leuten. Es bleibt da nur die Hölle. Ich finde es sehr, sehr nachdenklich zu wissen, okay, wie leben wir eigentlich heute? Machen wir vielleicht auch dem einen oder anderen Mut, wenn er was falsch gemacht hat, zu sagen, alles ist nicht so schlimm, schwamm drüber, alle machen mal was falsch, schon okay. Oder es gibt ja auch Leute, die Geld mitgenommen haben, ja, das ist jetzt halt gewesen. Kommt gar nicht auf die Idee, man könnte es ja auch zurückgeben und so weiter. Es wieder in Ordnung bringen, Wiedergutmachung leisten und. So ganz vieles. Ich lese in meiner Bibelzeit gerade wieder durch die Vätergeschichten in den Mosebüchern. Und da gab es ja auch Personen, die so im Vertrauen auf Gott Ja gesagt haben. Zu verschiedenen Wegen. Und eine Situation ist zum Beispiel der Jakob, der ja von seiner Mutter in sein Vaterland geschickt wird, weil er dort eine Frau suchen soll. Die waren ja herzeleid, steht da, der Jakob, die Rebekka und der Isaak über ihren Sohn Esau, der Frauen aus Kanaan geheiratet hat. Warum? Ja, wieder diese Geschichte mit den fremden Göttern, die da mit reinspielt. Ich glaube, es waren nicht die Frauen an sich, die da das Problem waren, weil es gibt in der Bibel ja Beispiele wie die Rahab oder auch die Ruth, die auch aus fremden, eigentlich gottfernen Ländern kamen und trotzdem eigentlich auf den Segen von Gott bekommen haben. Ja, weil die klar zu ihm standen, sich zu ihm gestellt haben. Das haben die wohl nicht vom Esau. Als der Esau das mitbekommt, dass der Jakob da weggeschickt wird, heiratet er nochmal zwei, aus Trotz wahrscheinlich, um seine Eltern vielleicht auch zu ärgern. Man sieht so ein bisschen diesen Konflikt, der da auftaucht. Jedenfalls der Jakob, die kennt ja alle die Geschichte, kommt dann da an und wird dann wieder betrogen und muss dann zweimal arbeiten, 7 Jahre für die zwei Frauen. Er wollte ja eigentlich nur die hübschere zur Frau bekommen, aber die wollte ihm seinen Onkel nicht geben. Und dann ist das also alles allerdings sehr tragisch. Am Schluss ist es so schlimm, dass der ihm eigentlich alles neidet, sozusagen, weil Gott hat ihn eigentlich beschützt und hat ihm immer mehr Sachen zukommen lassen. Der ist angewachsen, hat große Herden gehabt und der Laban, er wurde immer neidischer, sieht man da in der Bibel. Und am Ende hat er ihm nichts mehr gegönnt. Und so, dass der Jakob von Gott beauftragt wird, du musst jetzt gehen. Geh zurück in dein Vaterland. Also nicht in dein Vaterland, sondern zurück nach Kanaan. Und da wird es nicht gemeldet, die fliehen da. Und eine ganz komische Nebengeschichte, die Rahel, die stiehlt die Hausgötter ihres Vaters. Packt sie dann unter den Sattel und so und nur mit einer Lüge kommt sie davon. der Jakob hat schon gesagt, bei dem, der da gefunden wird, der soll umgebracht werden und so. Also eigentlich steht alles auf Spitz und Knopf. Mit dieser Tat riskiert sie eigentlich die ganze Rückreise. Warum macht sie das eigentlich? Sie hat sich darauf eingelassen, mit diesem Jakob mitzugehen, weil sie gemerkt hat, genauso wie vorher ihre Mutter Rebekka, die ja auch gefragt wurde, willst du mit dem da mitgehen, mit dem Knecht da und so weiter. Und immer wieder wird da so am Rand gesagt, das hat Gott eingefädelt. Was können wir da dazu sagen? Ja klar, wir gehen mit. Sie hat ja gesagt, sie wollte mitgehen und trotzdem nimmt sie da was mit aus ihrem alten Leben. Nicht mal aus ihrem, sondern aus dem des Vaters. Ähnlich machen das ja auch die Israeliten. 40 Jahre sind sie durch die Wüste gezogen und kurz bevor sie über den Jordan ziehen und alles sozusagen dann einnehmen sollen, sagt der Josua: Leute, ihr müsst euch nochmal entscheiden. Wollt ihr ganz zu Gott stehen oder nicht? Und dann sagt das Volk, spannend, ja, wir wollen Gott dienen. Und dann sagt er in einem kleinen Satz am Rande, dann schafft die fremden Götter fort, die ihr noch bei euch habt. Wendet euch mit ganzem Herzen dem Herrn zu. Jetzt haben die 40 Jahre lang irgendwelche Götter aus Ägypten mit sich rumgeschleppt, in der Wüste. Sie sind ja bestimmt auch nicht so ein Handgepäck gewesen. Also, und man konnte das ja auch nicht irgendwie gebrauchen, weil das war ja unter Todesstrafe, fremde Götter zu verehren. Wo die das heimlich alle eingepackt haben, damit es niemand merkt, das ganze schlechte Gewissen und. Also ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen. Das muss tragisch gewesen sein. Und noch schlimmer finde ich, das ist jetzt schon die nächste Generation. Die anderen sind ja alle gestorben auf dem Weg. Das heißt, jetzt kommt die neue Generation, sagt, ja, wir wollen mit diesem Gott leben und nimmt wieder diesen alten Krempel mit. Ich habe mich da gefragt, wie machen wir das, wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben, vielleicht schon lange her, die sind ja 40 Jahre da am Laufen gewesen, vielleicht hast du dein Leben auch schon lange Jesus gegeben. Aber vielleicht gibt es bei dir auch was, wo du sagst, das ist eigentlich so ein Türchen bei mir, da darf Jesus nicht rein. Aber Jesus möchte dein ganzes Leben haben. Und vielleicht machen wir auch die Tür mal auf und lassen ihn mal rein und dann machen wir sie wieder zu. Da will ich Mut machen. Dann mach sie doch wieder auf. Was kann denn groß passieren, wenn wir Jesus in unser Leben lassen? Mitten in diesem Gasometer da kam mir das plötzlich irgendwie so ganz normal vor. Und das ist ja, wenn man da drin steht, in diesem riesen Ding da und die ganze Leute da sieht, die da die ganze Situation, also wird ganz viele Bilder von Sachen, die da so ablaufen. Und dann wird es verschieden beleuchtet und Tag und Nacht wird es und das wird richtig lebendig. Und man hat fast den Eindruck, man steht mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Man hört da die Geräusche und so und wie die Leute lachen und so weiter. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, das ist das Kleinste. Wenn man da jetzt jeden Christen anleuchten könnte, so mit Knopfdruck, überall gehen die Lampen an und man sieht, wer ist Christ und man merkt plötzlich, wo sich hier alle befinden. Wow, vielleicht würde man über den einen oder anderen erschrecken und denken, was macht der denn auf den Stufen da oben an diesem Altar? Und so geht es uns vielleicht ja selber, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen und sagen, wie machen wir das denn eigentlich? Wie sieht es aus in meinem Leben, wenn jemand da den Scheinwerfer einschalten würde? Der Paulus hat es ja mal erlebt und der Silas, da war diese Frau, diese Wahrsagerin, die hinter ihn hergelaufen ist und immer wieder gerufen hat, da sind Leute, die vertreten den lebendigen Gott. Irgendwann war es denen dann auch zu viel, obwohl die sich ja nichts haben zu Schulden kommen lassen. Passt es, unser Leben mit dem, was wir da tun? Können wir unser Leben heute auch so reflektieren und sagen, Herr Jesus, was möchtest du, was vielleicht bei mir raus soll? Oder wo schleppe ich vielleicht irgendwelche alten Dinge mit mir rum, die nicht geklärt sind? Wo müsste ich vielleicht vergeben oder noch Versöhnung bewirken oder auch versuchen zumindest? Kennt ihr auch dieses mulmige Gefühl? Ich habe mal unserer Stationsputzfrau in der Landesklinik einen Mieter vermittelt. Ich kannte den eigentlich nicht näher. Ich habe den auf einer Zeltevangelisation kennengelernt. Der war der Zeltdiakon ein Jahr bei der Zeltmission. Und da dachte ich, das ist bestimmt ein feiner Kerl. Und das wird schon alles klappen. Und das war absolutes Chaos. Also die Putzfrau war ja oft bei uns auf Station und dann morgens immer. Und dann hat sie immer jedes Mal, wenn sie da war, wieder erzählt, was sie alles angestellt hat oder eben nicht angestellt hat. Nicht geputzt, nicht aufgeräumt, nicht, ich weiß nicht was alles. Also es war unerträglich. Ich habe mir damals vorgenommen, ich werde niemals mehr jemand nach einer Wohnung für jemanden fragen. Und das ist ja auch ein komisches Gefühl. Denkt man, Mensch, warum macht so jemand dann auch sowas? Und seid ihr vielleicht auch schon mal auf der Straße angesprochen worden? Also uns schon passiert, dass da Leute gekommen sind, die gehen doch auch zu euch da in die Gemeinde. Wie passt denn das da zusammen, dass die das oder jenes tun? Und dann fängt man natürlich an, irgendwie da rumzueiern und vielleicht zu sagen, boah, vielleicht ein Versehen oder irgendwie so, keine Ahnung, oder kann ich nichts dazu sagen, geht mich vielleicht auch nichts an und so weiter. Aber wir merken oft auch, ja, die Leute schauen auf uns ja selber genauso. Aber uns würden sie es ja nicht sagen, das erzählen sie dann ja immer den anderen. Es ist, glaube ich, gut, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir gut vorbereitet sind. So, jetzt habe ich vergessen zu weiterschalten. Die Stolpersteine waren das, was wir alles in unserem Leben noch mit uns rumschleppen. Wir denken vielleicht, es ist nicht so schlimm und es ist vielleicht ein weniges, so wie es da auch in der Offenbarung gesagt wird. Es ist nichts, unbedingt nichts Großes, aber es hat große Auswirkungen. Es kann was Kleines sein, was nicht geklärt ist, aber wir müssen es tun. Dann passt es. Sonst wird so eine Kleinigkeit zum echten Stolperstein für unseren Glauben. Letzter Schritt und letzter Punkt. Ihr könnt bald, seid bald erlöst. Matthäus 24 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Hausherr wüsste, wenn der Dieb kommt, dann würde er nicht schlafen. Er würde wachen und würde vorbereitet sein. Ich habe mir überlegt, was könnte man heute noch tun, sozusagen, um vorbereitet zu sein als Christ. Haben wir einfach eine kleine Liste da erstellt. Wir würden wachsam bleiben, steht da, klar. Wir würden wertvolle Sicher unterbringen. Jesus sagt, ihr sollt die Schätze da sammeln, wo sie nicht gestohlen werden können. Ja, Schätze im Himmel sammeln, Stichwort. Wir sollen uns bewaffnen, hat der Daniel letzte Woche gesagt. Ja, nicht eine Pistole kaufen, sondern die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, hat er uns ans Herz gelegt letzte Woche. Wir haben von Albrecht Wandel vor einigen Predigten gehört, dass man rechtzeitig Öl kaufen muss, um bereit zu sein. Und in dem Zusammenhang ein paar Verse später steht auch noch die Stelle mit den anvertrauten Talenten, wo es ja auch deutlich wird, was wir eigentlich tun können. Verantwortlich mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Dann sind wir gerichtet. Und dann können wir getrost den Tag erwarten, an dem Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Aber der Tag, sagt die Bibel, kommt plötzlich und unerwartet. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns gehst. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für das, was vielleicht in unserem Leben auch für uns klein noch erscheint, aber was vielleicht dir immens wichtig ist, was geklärt werden soll. Bitte ich darum, dass du jedem Einzelnen das aufs Herz legst. Bitte ich auch für all die, die dich noch nicht in ihr Herz aufgenommen haben, dass sie sich überlegen heute einfach an diesem Tag, ob sie dein Angebot nicht annehmen. Schenk du ihnen große Freude dafür, Herr, und ich danke dir auch, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir gut aufgehoben sind, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der sieht, was wir tun, und sei es noch so groß oder klein. Danke dir, dass du mitgehst auch in die neue Woche. Danke, dass wir jetzt auch Abendmahl feiern dürfen und uns erinnern dürfen an das, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast. Du hast dein Leben für uns eingesetzt, damit wir gerettet werden dürfen. Danke. Amen.